So, jetzt nochmal offiziell und mit mehr wie 17 Worten. Guten Morgen, es ist schön, euch zu sehen hier im Kornmarkt im großen Saal, aber auch da, wo du gerade zu Hause bist. Was ein Geschenk, dass wir uns treffen dürfen, oder? Es ist wirklich ein Segen. In Zeiten, wo Leute eher isoliert sein sollen, müssen, können, dürfen. Tabuthemen. Da kann man ganz schön lange drüber reden, aber ich möchte bei was ganz anderem anfangen, nämlich bei den Themen, über die wir gerne reden. Und ich erinnere mich noch als Kind, aber auch noch heute, da ist es so, ich liebe Geschichten. Ich liebe das, wenn Leute an Lagerfeuern sitzen, es knistert, irgendwie der Sternenhimmel aufgeht und dann jemand anfängt, wie früher in der Jungschar, ich war nie in einer, aber habe eine geleitet, anfangen zu erzählen, dass alle Kinder da sitzen und die Augen werden irgendwie so groß und alles sind gespannt, gucken und mit jedem Wort geht so dieses Fiebern immer weiter. Kennt ihr diesen Moment? Und ich kenne diesen Moment aus der Jungschar, ich kenne ihn vom Lagerfeuer und ich kenne ihn ganz oft von zu Hause. Es gibt so Geschichten, die erzählen sich Familien immer und immer wieder. Und es sind die Geschichten, wo den Eltern oder den Großeltern manchmal so eine kleine Freudenträne über die Wange läuft oder sie sobald, wenn so ein Signalwort kommt, lossprudeln. Aber es gibt auch die Momente und die Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen aus unseren Biografien, aus unserem Leben, aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, wo wir mit feuchten Augen davon sprechen, was in der Geschichte passiert ist und was immer noch Narben hinterlässt. Manchmal auch noch eine kleine offene Wunde, wo vielleicht ein Pflaster drüber geklebt ist. Und es sind manchmal Alltagsgeschichten, die man aber so liebevoll erzählen kann. Und manchmal sind es die heftigen Einschnitte im Leben. Ich mache euch ein Beispiel heute Morgen. Meine Oma ist schon viele Jahre im Pflegeheim. War eine Frau, als sie noch reden konnte, die hat immer an einem Moment gesprudelt. Die kommt aus der Großstadt wie ich, Frankfurt am Main, ja? Bankentürme. Aber ihr Herz ist in einem Moment aufgegangen, nämlich wenn wir auf den Bauernmarkt mitten in der Stadt gegangen sind. Das war so alltäglich, aber wenn sie da so über diesen Markt lief und es gab einen frischen Apfelsaft, es gab irgendwie in Frankfurt isst man grüne Soße, ja, wer das mal kennenlernen will, das ist Kultur, ja, Handkäse mit Musik. Und wenn sie dann so rüber lief, dann hat sie bei jedem Stand erzählt, Daniel, schon als kleines Mädel, da bin ich da langgelaufen und vor dem habe ich immer ein Apfelgeschenk gekriegt. Daniel, da habe ich das erste Mal Zitronen gesehen, das gab es damals noch gar nicht. Schokolade! Ich mag am liebsten die zartbittere, am besten ganz, ganz dunkel. Daniel, das ist irgendwie so ein bisschen Heimat. Und Daniel, hier saß ich immer mit meinem Mann früher. Gott hab ihn selig, obwohl sie kein Christ, also nicht wirklich mit Jesus unterwegs war. Gott hab ihn selig. Genau da saßen wir immer, jeden Samstagmorgen. Und dann kamen die Tränen in die Augen. Und ich sag, erzähl mir doch mal von Opa. Es war hart, er ist früh gestorben. Der hat sich wahrscheinlich damals im Zweiten Weltkrieg irgendwo noch was eingefangen, ich weiß es nicht. Und wieder wechselt die Emotion, sagt, ja, aber es war trotzdem gut, weil ein paar Jahre später, da habe ich Herbert kennengelernt. Herbert war ihr neuer Freund, die hat sich mit 70 nochmal verliebt. Und sie waren tanzen, sagt Daniel, da hat früher eine Kapelle gespielt und vor 3-4 Jahren haben wir da noch getanzt, mitten auf dem Platz. Jede Familie hat, glaube ich, diese großen Geschichten. Große Geschichten, die von Generation zu Generation weitererzählt werden. Und wenn ich mir diese Geschichten anhöre, dann merke ich, das sind keine Märchen. Das sind nicht irgendwelche Geschichten, die man sich halt erfunden hat, damit ein Familienerbe weitergetragen wird, sondern das sind wahre Geschichten, die das Leben geschrieben hat. Geschichten mit Höhen und Tiefen. Und ich höre immer noch oft meine Oma und viele andere in meiner Familie, die immer den gleichen Schluss von so einer Geschichte hatten. Es war nie Moral am Ende. Also die Moral von der Geschichte, ne? Überleben tut man oder nicht. Nein, das war es nicht. Sondern das, was sie gesagt haben, war immer so dieser Zeigefinger, der aber nicht drohend war, sondern so liebevoll. Daniel, vergiss das niemals. Vergiss das nicht. Und ich merke, diese Erzähldynamiken, die gibt es nicht erst in der Neuzeit, die gibt es nicht erst seit meinen Großeltern, sondern die gibt es seit Anbeginn der Zeit. Es war schon lange, bevor Gutenberg den Buchdruck erfunden hat, viele Jahre zuvor, bevor Menschen in Klöstern überhaupt die Möglichkeiten hatten, weil sie lesen und schreiben lernten, Dinge aufzuschreiben, für die Nachkommen nach ihnen wirklich schwarz auf weiß lesbar zu haben. Und auch weit vor den Leuten, die in diesen philosophischen Schreibschulen zusammensaßen und dann aufgeschrieben haben. Wo ein Lehrer gelehrt hat und der andere aufgeschrieben hat, weil damals auch das Wissen noch war, alles was, und so ist es ja heute manchmal auch noch, das was geschrieben steht, das gilt. Aber es gab auch diese Zeit, wo Menschen zusammensaßen, wo sie sich Geschichten erzählt haben und wo wertvoll und richtig und wahr war, was sich erzählt wurde. Ich ahne, was es in deinen Ohren und in deinem Herz auslöst, dass Erzählungen wahr sind. Wir leben in einer Zeit, in der Worte manchmal ganz schön inflationär raussprudeln, wo man manchmal heute nicht mehr sicher sein kann, ob das, was einem gestern erzählt wurde, ob das stimmt. Wie oft wurde aus einem Versprechen, ich liebe dich und das wird nie aufhören, was ganz anderes. Wie oft wurde aus einem, ich bleib dir treu, ein, ja, aber es gibt noch andere. Wie oft wurde aus einem, ich verspreche es dir ein, sorry. Aber damals saßen die Menschen zusammen und erzählen hatte eine ganz andere Perspektive. Es war oft so, dass Menschen etwas vorgesprochen haben, Satz für Satz, und die Personen, die zugehört haben, die haben es wiederholt. Immer und immer wieder. Die haben das nicht nur für ihr Leben gelernt, sondern die haben sich ins Herz hineingelernt. Sie haben es auswendig gelernt. Und wenn man ins Französische guckt, da heißt auswendig lernen, Achtung, Bildung, apprendre par cœur. Also ins Herz hineinlernen. Manche kriegen so einen ersten Schock, so, Daniel, es ist Sonntag, gehen wir mit Französisch weg. Apprendre par cœur heißt ins Herz lernen. Fürs Herz lernen. Und genau das hat das Volk Israel gemacht. Und es ist doch gigantisch. Wenn wir in dieses Buch gucken, wenn wir in die Bibel reingucken, dass von Anfang an große Erzählungen da waren. Nicht irgendwelche fantasievollen Geschichten, sondern große Erzählungen, die wichtig waren. Und dieser rote Faden, der ist doch unfassbar. Eine Welt, die geschaffen wird. Ein Gott, der ausspricht über deinem, meinem Leben und über den Menschen, den Ersten, die aus Erde geschaffen wurden, sehr gut. Dieser Abraham, der im hohen Alter noch Nachwuchs kriegen durfte, obwohl er eigentlich fast hoffnungslos war. Isaac und Jakob, ein Leben mit Hohen und Höhen und Tiefen. Mose und sein Volk in Ägypten, die befreit wurden, die so ein richtiges Befreiungserlebnis hatten, wo sich Meere aufgetan haben und Wege sicher wurden. Diese Geschichte, wo Gott sich an sein Volk gebunden hat, obwohl sie goldene Kälber errichtet haben, drumherum getanzt haben. Wüstenzeiten, in denen Gott versorgt hat. Geschichten von Richtern, wo einer manchmal grausamer war wie der andere. Der Ruf von einem Volk nach ihrem König. Saul, David, Salomo, echte Typen, die auch gescheitert sind, aber wieder mit einem Gott, der Neuanfänge geschenkt hat. Momente, in denen ein Volk ins Exil geschickt wurde. Gefühlt ihrem eigenen Schicksal überlassen wurden, aber es einen Gott gab, dessen Herz die ganze Zeit wieder brannte. Propheten, die die Wahrheit auf den Tisch gebracht haben. Die Wahrheit, dass Gerechtigkeit zum und Unrecht, erstmal Unrecht zum Himmel schreit, und Gott als gerechter und guter Gott eingreift. Und immer wieder diese Stimmen da rein. Wir lesen in Jesaja beim Propheten Daniel von einem Retter, von einem Messias, von einem, der aussieht wie eines Menschen Sohn, der kommt und der ein für alle Mal Schluss mit der Trennung zwischen Gott und Menschen macht. Diese Geschichten, 66 Bücher, Altes und Neues Testament, die sind bis heute Menschen so wertvoll geworden, dass sie sich erzählen, wie wir heute Morgen. Und dass damals, als Menschen Gefahr liefen, dass es nicht mehr weitergeht mit dieser großen Erzählung, dass sie es in ihrer Not mitten in einer von Erzählungen geprägten Kultur aufgeschrieben haben. Und eigentlich müsste jedes Buch, jeder Satz, jede Handschrift müsste damit enden, vergiss das nie. Weil es wichtig war. Und warum? Weil das, was die Bibel da geschrieben hat, ist nicht nur irgendwie Theorie über einen unbekannten Gott. Es ist auch nicht nur die Familienbiografie, es ist nicht der Stammbaum nur, sondern, und da sind wir mitten im Thema, die Bibel, diese Worte, diese Bücher waren in dem Denken der Menschen und bis heute Wort Gottes. Und sie sind glaubwürdig. Wenn man guckt, über 5000 kleine Schnipsel und große Schriftrollen wurden gefunden im letzten Jahrhundert. Und es gibt so gut wie keine Abweichung. So gut wie keine Abweichung zwischen diesen Funden von über 3000 Jahren bis heute in unseren Texten, wie wir sie im Original vorliegen haben. Wie krass. Und jetzt sind wir aber bei dem Thema 2021. Wir sind fasziniert von diesen Geschichten, aber es hat sich ja irgendwas verändert. Irgendwas macht dieses Thema, ist die Bibel Wort Gottes zu einem Tabuthema, oder? Dass wenn wir darüber reden, dass Leute sagen, ja, aber so kannst du das doch nicht sehen. Das kannst du doch nicht denken. Sag mal, bist du denn verrückt? Ein Buch, aus dem Wahrheit spricht? Ein Buch, das dir was über Gott erzählt? Ein Buch, das nicht nur Theorie ist, sondern wenn du es aufschlägst heute, dass wir sagen müssen, pass auf, das könnte persönlicher werden, wie du es denkst. Da steckt Leben drin. Aber warum ist es so, dass Menschen so vorsichtig, ja so skeptisch geworden sind? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der diese großen Erzählungen mit ganz viel Vorsicht angeschaut werden. Warum? Sie klingen fast zu einfach. Weil wir oft gewöhnt sind, wir holen uns nur so ein Stück weit ein bisschen was raus und sagen, entspricht nicht meiner Lebenswelt. Das ist nicht sinnvoll genug, dass da steht was, das passt nicht in mein Wertebild gerade. Ich bin auch nicht bereit, mehr davon zu lesen. Nee. Es hat sich ganz viel geändert. Auch, weil viele Leute sagen, Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Deine Wahrheit muss nicht meine sein. Wie wäre es denn, wenn es 100 Wahrheiten gibt? Und ich bin kein großer Verfechter, der irgendwie sagt, ich wüsste, was die Wahrheit ist. Bitte verstehe mich nicht falsch heute Morgen. Aber ich glaube, dass es eine Grundwahrheit über uns Menschen gibt. Und die unverrückbar ist. Weil sie von einem Gott ausgesprochen wurde und uns heute überliefert, die wir wissen sollten. Es hat sich so viel verändert in dieser Auseinandersetzung mit der Bibel. Aus einem wertvollen Buch, was im Leben einer Familie auf dem Wohnzimmertisch lag, wurde ein nettes, aber leicht argwöhnisch beachtetes Buch irgendwo im Regal. Für uns Menschen ist es schwer zu akzeptieren, dass Gott sich nicht immer beweisbar, nicht immer 100% verstehbar und durchschaubar zeigt. Es provoziert uns, dass wenn ein Schweizer Theologe Karl Barth damals gesagt hat, Gott wird immer der ganz andere sein, dass wir das akzeptieren können. Weil, und da muss ich vielen skeptischen Menschen erstmal recht geben, es ist brutal herausfordernd, einem Gott zu vertrauen, den ich niemals komplett fassen kann, den ich niemals begreifen kann und bei dem ich vertrauen muss, dass er mich ergreift. Aber das ist doch Glauben, Vertrauen, nicht blind, aber begründet. Aber ganz ehrlich, meine Frau kann mir auch nicht beweisen, dass sie mich liebt. Ich habe dafür keine Formel. Ich habe dafür keinen PCR-Test. Ich kann mir kein Stäbchen ins Herz schütten und sagen, ist da Liebe drin? Ich muss ihr vertrauen. Manchmal ist es die Skepsis gegenüber großen Erzählungen, weil es einen Abbruch gab. Manchmal sind es die verbalen Ohrfeigen, die Menschen ausgeteilt haben und die Bibel zu einem Strafbuch gemacht haben, zu einem Moralbuch, was uns eher um die Ohren gehauen wurde, wie ans Herz gelegt und wo eine Auslegung, ein Blick eine Brille, die wir aufsetzen, die richtige ist und keine anderen ihren Platz hat. Und ich mag dir heute Morgen eine Sache zum ins Herz lernen mitgeben. Nämlich, hab Mut, selber die Bibel zu sehen. Hab Mut zu lesen und dir deine eigene Meinung zu bilden. Und hab Mut, die große Geschichte dahinter zu verstehen. Deine eigene Bibellesebrille zu reflektieren und dich nicht aus der Fassung bringen zu lassen, wenn andere sie anders lesen. Lass dich von den anderen bereichern, aber niemals damit ohrfeigen. Was meine ich damit? 4 kurze Dimensionen, warum die Bibel Wort Gottes ist. Das erste ist, die Bibel steckt voller Wirkworte und das unterscheidet sie. Und deshalb kann ich das ganz bewusst sagen. Wirkworte, schon das Alte Testament, die Schöpfungsgeschichte geht los mit Bereshit bara. Bara heißt, und es geschah. Es wurde. Und wenn Gott redete, dann passiert's. Gott redete, es werde Licht und er rief 30 Elektriker. Nein, es wurde Licht. Jesus stand traurig vor dem Grab von Lazarus und sagt, Lazarus, komm heraus. Und alle lachten. Und er rief und rief und rief und dann ging er doch rein. Nein, wenn Gott redet, dann passiert's. Das entfaltet Wirkung. Das sind Wirkworte. Und damit wird das Wort Gottes zu was Lebendigem. Weil es nicht wie Harry Potter oder irgendein anderer netter Roman nur ein bisschen das Herz anrührt, sondern unser Herz zutiefst bewegt. Ich lade dich ein, das zu erleben. Warum sollte sonst Zachäus vom Zoll aufstehen, wenn Gott sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein? Warum sollte Levi sich auf den Weg machen, wenn das mach dich mit mir auf den Weg, folge mir nach, nur so gut wie ein Radiolied wäre. Das Zweite ist, was ich erlebe, in der Bibel stecken Machtworte. Machtworte, wenn Gott eingreift und sagt, mein Volk gehört mir. Ich bin ihr Hirte. Niemand anderes kann sie aus meiner Hand reißen. Machtworte geschehen da, wenn jemand gefühlt seiner Macht beraubt wurde und immer noch souverän und mächtig am Kreuz aussprechen kann, Tetelestai, es ist vollbracht. Und wenn es nicht nur der Versuch ist, nochmal den anderen eins auszuwischen, sondern wenn es eine Wahrheit ist, die für diese Welt gilt, es ist vollbracht. Trennung zwischen Gott und Mensch, zwischen Ewigkeit und Sterblichkeit ist überwunden. Ich glaube, dass allein diese Botschaft schon raus muss in die jetzige Zeit. Ich habe in der letzten Woche, kein Witz, aus dem CVDM-Netzwerk 17 Todesmeldungen bekommen. Ich habe keine Lust mehr. Ich mag nicht mehr. Und nicht nur wegen Covid, sondern wegen manchen Operationen, die schiefgegangen sind, manchmal wegen Altersschwäche, aber ich mag nicht mehr. Und ich muss mir das jeden Tag neu sagen, es ist vollbracht. Ich muss mich diesen Machtworten unterstellen und sagen, Gott hat ein für alle Mal gezeigt, wer er ist. Und dazu brauche ich die Bibel. Das kann ich mir nirgendwo anders herholen. Das dritte und vorletzte ist, die Bibel ist voller Herzensworte. Es sind Momente, in denen Gott so voller Leidenschaft und Liebe ist, dass wir einfach nur noch staunen können. Wenn Gott zu uns sagt, hey, tausch doch mal dein hartes Herz aus und ich das Gefühl habe so, ja, ich bin mega hartherzig geworden. Und ich tausche es aus gegen Fleischernes. Wenn Gott sagt im Psalm 85, Friede und Gerechtigkeit werden sich küssen, dann will ich das glauben, dass Frieden und Gerechtigkeit zusammengehört. Dann bewegt es was in mir. Wenn Gott mir zuspricht, ich lebe und auch du sollst leben, ich kann nicht anders, als dass es in mein Herz geht. Es ist was, was dich und mich persönlich angeht. Persönlicher wie alles andere. Und damit ist es nicht nur nette Erzählliteratur. Und das Letzte ist, die Bibel besteht aus Lebensworten. Voller Zusprüche. Und warum? Weil die Verfasser und die Autoren unterschiedliche Menschen sind. Ja, es haben vielleicht Menschen geschrieben. Aber sie haben nicht eine Geschichte erzählt, sondern sie haben von dem, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben gesprochen. Die Bibel ist das einzige Buch, wo der Autor Geschichte schreibt, dazu Verfasser braucht und der Hauptdarsteller er selber ist. Und genau da sind wir an dem finalen Punkt. Wenn Paulus im Römerbrief sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist eine Kraft Gottes, dann hat das was damit zu tun, dass nicht Buchstaben nur Kraft haben, sondern dass das, wie das Johannesevangelium anfängt, das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Mensch, dass es nicht darum geht, dass Worte Kraft entfalten, sondern dass das hier nicht das Wichtige ist. Nicht das Papier, nicht der Einband, sondern dass sich Jesus da drin zeigt, weil er der ist, der da spricht. Dass er der da ist, der die Wahrheit auf den Punkt bringt. Gott selber ist das Wort. Ich weiß, das klingt ein bisschen philosophisch, aber man kann auch sagen, das, was da steht, das macht Jesus erlebbar. Und damit wird dieses Buch nicht nur ein Stück Zeitgeschichte, sondern es ist der Schlüssel, der Türöffner zu einer Begegnung. Und ich kann dir nur sagen, wenn du dieses Buch aufschlägst, natürlich nicht, springt dir sofort alles ins Auge, aber wenn Mahatma Gandhi, der kein Christ war, das schon gerafft hat, ne, dass das Sprengkraft hat. Wow, was passiert, wenn wir da ein bisschen Vertrauen drin reinlegen, dass Gott selbst zu dir und ja sogar zu mir spricht. Vergiss es nie. Vergiss es bitte nicht, dass Gott sich zeigt. Und dass wir vertrauen dürfen in die großen Geschichten dieser Welt. Weil sie einen kleinen Anfang hatten, nämlich ein Gott, der Mensch wurde. Und dass das große Finale noch kommt, auf das wir hinlaufen. Nämlich, dass wir in Gottes Arme laufen dürfen, so wie wir sind. Freigesprochen durch Gott. Und deshalb, die Bibel ist niemals ein Tabuthema. Nee, kannst dich abstrampeln, wie du willst. Die Bibel ist Stadtgespräch. Und das darf es werden. Und wenn du dazu mitmachen willst, dann lade ich dich ein. Ich spreche noch ein Gebet. Herr Jesus Christus, ich freue mich darauf, mehr von dir zu lesen. Mit jedem Kapitel, was ich lese und wo ich mich so durchkämpfe, merke ich, da steckt mehr drin. Gott, ich mag dir Danke sagen, dass dieses Buch noch nicht langweilig geworden ist. Ich habe manche Bücher 3-4 Mal gelesen und irgendwann waren sie durch. Aber ich entdecke dich immer wieder neu. Und Jesus, ich mag das heute hier aussprechen, dass wir uns auf die Suche machen wollen zu dir und dass wir glauben, dass wir dich mehr als alles andere in dieser Welt brauchen. Danke, dass wir nicht irgendwelche Theorien nachfolgen. Danke, dass wir nicht irgendwie nur ein Stück Geschichte hören, sondern dass wir Lebenskraft erfahren. Und das bist du. Und dafür danke ich dir. Und Jesus, wenn wir jetzt singen, dann darf unser Herz sich da reinlegen, wenn wir das hören. Und Jesus, wir bitten dich, dass du in unser Herz singst und in unseren Verstand redest. Amen.